Willkommen zur Evangeliumsandacht am 15. März 2026. Letare oder Mitfasten, also die Mitte der Fastenzeit. Bisher ging es um die Schuld der Menschen, die in dem Blick waren. Ab nun aber geht es um das Handeln Gottes, welches im Vordergrund steht, als Antwort zu den Menschen. Johannes 12, Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wir singen nun vom Lied In dir ist Freude, die erste Strophe.
In dir ist Freude mit allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gabe, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Bande, wer dir vertraut, hat wohl gebaut und ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an dir wir kleben, im Tod und Leben, nichts kann uns scheiden, Halleluja.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema zu dem Sonntag. Zunächst Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl denen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild, der Herr ist Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ich lese ein Gebet, Autor unbekannt. Herr, wo wir uns in uns selbst verschließen, befreie du uns. Herr, wo wir uns nur noch an das eigene Leben klammern, Herr, erlöse uns. In unserer Begrenztheit verwandle uns Gott. Amen. Das Johannesevangelium im 12. Kapitel, die Verse 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, »Herr, wir wollen Jesus sehen.« Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, »Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.« Wir singen nun vom Lied Korn, das in die Erde, die Strophen 1 bis 3.
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, keimt er aus dem Acker, in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab. Hellste ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Sollte er noch fliehen, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. im Gestein verloren Gottes Samen kann. Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hinging die Nacht, dritte Tag erschien. Liebe wächst die Weizen und ihr Halm ist grün.
Gedanken zu Jesaja 66, die Verse 10 bis 14. Ich lese sie später. Betrachtet man die Entwicklung menschlicher Vergemeinschaftung, dann erhält die Stadt als Sinnbild für eine auf kleinen Raum zusammenlebende Gemeinschaft eine besondere Bedeutung. Die Demokratie im antiken Griechenland waren sogenannte Stadtgesellschaften, die durch ihre Abgrenzung der Stadt zur Umwelt einen besonderen Schutz und Machtraum genossen. Denn die Fülle der Menschen auf wenigem Raum erfordert sowohl politisch, familiär als auch wirtschaftlich eine besondere Struktur und eine besondere Herausforderung. Ein Marktflecken oder eine Stadt mit einem Marktrecht stellt eine Art Plattform dar, bei dem eine Fülle von Gütern auf eine Fülle von Abnehmern stößt. Je nachdem, wie die Steuerung oder Politik einer Stadt erfolgt, zu dem diese vielleicht als Sitz der Obrigkeit eines Grafen oder sogar Königs sich etabliert, ergaben sich für die Stadt und ihre Bewohner besondere Rechte, bis hin zur Glorifizierung der Stadt selbst als eine besondere Struktur von Organismus. Zu nennen sind dort zum Beispiel so auch untergegangene Städte wie das vom Aztekenreich heute nördlich von Mexico City bzw. in Mexico City gelegene Tenochtitlan oder auch die Stadt Ninive des ehemaligen Assyrerreiches oder Babylon, letztendlich auch Athen oder Rom. Und wenn wir heute von Weltstädten reden, so muss man natürlich an erster Stelle New York City nennen, also auf Manhattan bezogen, natürlich ausgedehnt auch die gesamte Stadt. Oder Stadtstaaten wie Singapur, Hongkong oder auch die Megacities in China oder im Nahen Osten. Sie geben einen Eindruck davon, was der Begriff Stadt gegenüber dem Land heute aussagt. Jerusalem nimmt gerade bei den drei monotheistischen Hauptreligionen eine sogenannte Vormachtstellung ein, sowohl im Judentum als auch im Christentum als auch im Islam. In den heutigen 5 Versen am Ende des Jesaja-Buches wird Jerusalem als eine sorgende Mutter etabliert und mit dem Bild verglichen, so soll damit zum Abschluss der ambivalenten Prophetie durch diese Kompositoren, die dieses Jesaja-Buch zusammengesetzt haben, eine glorreiche Zukunft für Jerusalem auf Dauer vorhergesagt werden. Dass dabei Städte organische und menschliche Züge zugesprochen werden, also wie Städten, die niemals schlafen oder Sinnbild für Kultur, Reichtum oder Freiheit werden, ist auch heute noch bekannt. Städte können wachsen, gedeihen, aber auch sterben oder untergehen, und die Ruinen des antiken Athens oder des Roms, die Ruinen von Ninive, zeugen ja gerade von der früheren Glorie und auch natürlich automatisch heute von dem Zerfall. Eine Stadt als zeugende Mutter, wie im heutigen Text darzustellen, ist schon eine besondere Art. Ich lese Jesaja 66, die Verse 10 bis 14. Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freuet euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Ich breite aus bei ihr den Frieden wie ein Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet's sehen, und eure Herzen werden sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Soweit die 5 Verse über die besondere Bedeutung der Stadt Jerusalem. Blickt man nun genau auf diese Erzählung im sogenannten dritten Hauptbuch des Jesaja-Prophetenbuchs, so wird deutlich, dass es hier vor allem um den Wiederaufbau von Jerusalem um die Jahre 500 bis 400 vor Christus geht. Zerstört ist Jerusalem durch Nebukadnezar um das Jahr 589 vor Christus. Die Judäer dürfen wieder zurück mit dem Kyros-Edikt. Das zieht sich eine Weile hin und auch der Aufbau des Zerstörten und vor allem der Stadt Jerusalem. Blickt man heute nach Jerusalem, so wird deutlich, wie zerrissen, gefährlich und faszinierend zugleich dieser Ort bis heute geblieben ist. Und die Grundlage für den heutigen biblischen Text bildet eben das heutige Jerusalem nicht mehr. Denn die Mitte mit dem Tempel an diesen Gott ist letztlich einer von vielen Völkern und vieler Religionen irgendwie gewichen. Dieser Jesus aus Nazareth kommt eigentlich nur aus einem Dorf. Man geht heute davon aus, dass zwischen 100, maximal 500 Menschen zu Jesu Lebzeiten in Nazareth gelebt haben. Stadt ist etwas anderes. Die Größe von Jerusalem in der Gegend dürfte deutlich städtischer ausgeprägt sein. Die Diskussionen laufen so bei den Zahlen der Einwohner schwanken zwischen 30.000 und 120.000 Einwohnern zur Zeit Jesu. Die Zahl dürfte sich verändern, vor allem dann, wenn in den Hochzeiten der Feste der Tempel als zentraler Ort für den jüdischen Glauben, eine Art Sammelplatz für die Gottesverehrung, bedeutsam war. Gerade im Blick auf die Zahlen, die in der Apostelgeschichte im Kapitel 2 und 4 auch deutlich werden, erhält Jerusalem eine besondere Bedeutung auch im Blick auf die Größe als Stadt für die Urgemeinde. Mit der Zerstörung des Tempels im römisch-israelitischen oder besser gesagt judäischen Krieg um das Jahr 70 verliert die Stadt Jerusalem wesentliche Funktionen für ihre Zukunft. Und mit der Niederlage der Verschleppung der Judäa durch die Römer versinken in der Folge die Stadt Jerusalem in eine Art Provinzhauptstadt, klein der Provinz Judäa, und verliert eigentlich für einige Jahrhunderte irgendwie eine deutliche Bedeutsamkeit. Für uns Christen ist Jerusalem der Ort, an dem Jesus zum Ende hin wirkte, quasi als Revolutionär versuchte, den Marktplatz im Tempel durch das Umstoßen der Wechslertische, vor allem aber über seinen Prozess und seine Kreuzigung sowie die Erzählungen und Erfahrungen zu seiner Auferstehung, zumindest einen sprachlichen Anhaltspunkt für das Christentum nach wie vor bildet. Aber dazu muss man natürlich auch wissen, dass der Ort Jerusalem nicht die Bedingung für die Gnade des Evangeliums ist, sondern lediglich die Offenbarung dieses Angebotes Gottes für die gesamte Welt. Zwar macht dies letztlich nur Paulus in seiner Theologie deutlich, und zwar überdeutlich, aber im Laufe der Zeit nach der Auferstehung wird Jerusalem selbst immer bedeutungsloser. Zwar nicht von seinem Wort her, aber als Mittelpunkt des Christentums. Politisch wird erst um das Jahr 1000 später Jerusalem wieder bedeutsamer, zwar im Widerspreit zwischen Kaisertum und Papsttum im 11. Jahrhundert und mit dem Aufruf zu den Kreuzzügen zur Befreiung Jerusalems durch Papst Urban 1095 wird vor allem eher das Kaiserreich in Deutschland geschwächt, weil der Papst eigentlich die, die nach Jerusalem ziehen, als Kreuzfahrer von ihren Lehenspflichten befreit. Der Papst greift damit unmittelbar in die weltliche Obrigkeit um Kaiser und Adel ein und schiebt einen Keil zwischen die gegenseitigen Lehnsabhängigkeiten, die das wesentliche Bindeglied des deutschen Kaiserreichs letztlich ausmachen. Jerusalem wird dabei um das Jahr 1100 zum Sinnbild des Aufbruchs aus alten Strukturen, vor allem für Zweit- und Drittgeborene, die in der eigenen Heimat nichts erwarten in ihrem Leben können. Jerusalem wird also politisch missbraucht im Machtkampf dort zwischen Papst und Kaiser. Nur ein Beispiel, was eigentlich mit einem Ort, der eigentlich friedlich dort zusammenlebend sowohl die Muslime als auch Christen und Juden im Jahr 1100 vereint und die dann quasi von den Kreuzfahrern erobert wird. Blickt man in die heutige Zeit, so hat sich eigentlich im Blick auf Land oder auf Stadt gar nichts verändert. Mal war Jerusalem Weltgespräch, mal ein verlassenes Dorf, zerfallen und jenseits seiner Bedeutsamkeit unwichtig geworden. Immer dann, wenn es darum geht, die Bedeutsamkeit einer Gegend, einer Region oder einer Stadt deutlich zu machen, kommt es zum Widerstreit, Ansichten und auch Auseinandersetzungen. Gerade in der aktuellen Zeit mit dem Krieg von Israel und den USA gegen den Iran erhält die gesamte Region um Jerusalem und damit der Nahen Osten erneut eine kriegerische und weltpolitische Bedeutung. Wie schon in den letzten 80 Jahren seit der Gründung des Staates Israel. Für Christen bleibt Jerusalem zumindest vom Namen her ein Ohrwurm oder ein Eyecatcher. Selbst dann, wenn es für uns Christen lediglich ein Ort auf der Welt ist und für uns Evangelischen nur ein einziger. Die Bedeutsamkeit ist nicht, dass die Zukunft in Jerusalem seinen Fortgang des Evangeliums nimmt, sondern dass er dort, wo wir leben, wo wir gestalten und wo wir Evangelium nach außen tragen, genauso bedeutsam ist wie in Jerusalem. Insofern ist auch der heutige Predigttext lediglich aus seiner historischen Bedeutsamkeit für uns Christen interessant. Das Jerusalem, das uns wie eine Mutter umsorgt, ist eigentlich für die Zukunft des Evangeliums oder im Evangelium nicht bedeutsam. Denn bedeutsam ist eigentlich nur das, was Gott uns als Angebot im Evangelium gibt. Die Gnade seines Sohnes, der Jesus von Nazareth zum Christus und Heiland für dich und für mich macht, sofern denn wir dieses Angebot individuell annehmen. Amen. Wir singen nun vom Lied Kommt mit Gaben und mit Lobgesang die Strophen 1 und 2.
Kommt mit Gaben und Lobgesang, jubelt laut und sagt fröhlich Dank. Er bricht Brot und reicht uns den Wein, fühlbar will er uns nahe sein. Erde, atme auf Wort, nimm deinen Lauf, Erde, leb Gebot, teilt das Brot. Christus eint uns und gibt am Heil seines Mahles uns allen teil, lehrt uns Leben von Gott bejaht, wahre Liebe schenkt Wort und Tat. Erde, atme auf Wort, nimm deinen Lauf, Erde, lebt Gebot, teilt das Brot.
Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied Bei dir, Jesu, will ich bleiben, die Strophen 1 und 2.
Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Könnt ich irgends besser haben als bei dir der alle Zeit? So viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit. Könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist.
Und nun zur Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.